In der Karwoche vor Ostern waren wir mit den Teenagern vom biblischen Unterricht in einem Lager im Schwarzwald. Ihr konntet es in Infomail gerade vorgestern noch mal ein bisschen reflektieren, waren mit ein paar Bildern ein kurzer Bericht euch gegeben. Wir hatten dort eine sehr schöne Zeit, gute Gemeinschaft, Ausflüge gemacht, einfach auch Zeit zum Gemeinschaft zu festigen. Und unter anderem haben wir auch eben 8 Lektionen gehabt, um uns mit einem biblischen Thema zu beschäftigen. Und wir haben über die Frage nachgedacht, wie hat Gott sich Gemeinde ausgedacht? Was war seine Idee dahinter? Mit welchem Ziel, ja, mit welchen Werten hat Gott die Gemeinde vor 2000 Jahren ins Leben gerufen? Und dazu sind wir natürlich, wie wir es eben auch gerade gehört haben, zurückgegangen in die Apostelgeschichte, zurück zu den Anfängen, wo uns das ursprüngliche Modell Gottes gezeigt wird, vorgestellt wird. Und ich glaube, es tut auch uns gut, immer wieder mal einen Blick dorthin zu werfen. Was hat diese erste Gemeinde damals ausgemacht? Was hat sie zusammengehalten? Was hat sie ausgezeichnet? Dieser Blick kann auch uns helfen, auch gerade immer wieder mal beim persönlichen Reflektieren, wenn wir uns fragen, passt mein persönliches Verständnis von Gemeinde eigentlich mit dem zusammen, was Gott sich ursprünglich gedacht hat? Wo gibt es vielleicht in meinem Denken auch irgendwie eine Akzentverschiebung zu den Gedanken, die Gott sich zu diesem Thema gemacht hat? Und mit dieser Thematik Gemeinde im Sinne Gottes wollen wir uns heute Morgen und auch in meinen nächsten Predigten ein bisschen auseinandersetzen. Heute starten wir mit der Frage, womit fängt Gemeinde an? Wie startet Gott dieses Projekt Gemeinde? Und wir haben es gehört, in diesem Kapitel 2 von Apostelgeschichte, es beginnt 10 Tage nach der Himmelfahrt Jesu, als in Jerusalem traditionell das Pfingstfest gefeiert wird. Und für die Juden war es eines der 3 großen Feste, wo man ganz normal nach Jerusalem gepilgert ist. Und man kam aus vielen Gebieten und Regionen der damaligen Welt. Das heißt, es war ein riesiger Menschenauflauf sowieso schon in Jerusalem. Ein Mega-Event, das Gott nun genutzt hat oder gebraucht hat, um der Welt die Geburtsstunde seiner Gemeinde zu präsentieren. Und neben dieser großen Menschenmasse in der Stadt war da aber auch noch eine kleine Schar von 12 Jüngern, die aktuell noch nicht so richtig wussten, wie alles weitergehen sollte in ihrem Leben. Nachdem Jesus durch die Auferstehung zunächst wieder Hoffnung in ihr Leben gebracht hatte, war es für die Jünger gar nicht so einfach, dass er nach 40 Tagen wieder weg war, aufgefahren in den Himmel. Nun war die Jüngerschar wieder auf sich alleine gestellt. Aber Jesus hatte ihnen einen Tröster versprochen, das wussten sie. Einen, der zu den Jüngern und allen Gläubigen kommen würde, um sie in alle Wahrheit zu leiten. So hatte Jesus es angekündigt in Johannes 16, Vers 13. Und diese kleine, verwirrte Schar von Jüngern versammelte sich nun regelmäßig in Jerusalem, um zu beten und einfach um die Führung des Herrn abzuwarten, zu suchen, was möchte Gott nun mit unserem Leben? Wie wird es weitergehen? Und während solch einem Gebetstreffen, wo sie einmütig zusammen waren, so startet nun hier Apostelgeschichte 2, da war Gottes Zeitpunkt gekommen, um erneut in die Menschheitsgeschichte einzugreifen. Wir lesen hier ein Brausen vom Himmel her. Gott hatte etwas Neues gestartet. Er läutet ein neues Zeitalter in der Heilsgeschichte ein. Und wir haben es gehört, zunächst werden die Apostel mit dem Heiligen Geist erfüllt. Er setzt sich auf sie, er wird ihnen gegeben und sie loben Gott in fremden Sprachen, die sie eigentlich überhaupt nicht sprechen können. Und es schafft natürlich Verwunderung. Leute, die aus dem ganzen Mittelmeerraum jetzt hier in Jerusalem sind, wir haben die Namen gehört, Phrygien und Pamphylien und Kreta und was alles unterwegs war. Und sie denken, das ist doch nicht normal. So ein paar einfache Fischersleute, irgendwie, die sind noch aus Judäa oder aus Galiläa, die können doch gar nicht unsere Sprache sprechen. Was geht hier eigentlich vor sich? Was ist hier los? Und in diese außergewöhnliche Szene hinein beginnt Petrus nun seine gewaltige Pfingstpredigt und erklärt den Zuhörern, was hier vor sich geht. Und vor allem macht er deutlich, was es mit diesem Jesus auf sich hat, den, es war wahrscheinlich eine ganz ähnliche Volksmenge, wie die jetzt vor ihm stand, die ihn noch vor kurzem ans Kreuz geschlagen haben. Und zu Beginn zitiert Petrus aus dem Propheten Joel. Denn dort wurde ja schon vor vielen Jahrhunderten angekündigt, dass eine Zeit kommen wird, wo Gott seinen Geist ausgießen wird. Nicht nur punktuell wie im Alten Testament, sondern über alle Gläubigen, über alle, die seinen Namen anrufen. Die sollen gerettet werden. Und eine ganze Predigt lang, auch die haben wir vorher gehört, macht Petrus sich nun die Mühe, seinen Zuhörern erklären, wer dieser Jesus ist, wer dieser Herr ist, den die Menschen anrufen sollen. Und so stellt er ihnen Jesus von Nazareth eben vor als den Sohn Gottes, der beglaubigt worden ist durch seine Wunder, durch seine Zeichen und Taten, die er auf der Erde gemacht hatte. Und weil Petrus vor einem jüdischen Publikum steht, stellt er auch verschiedene Bezüge zum Alten Testament her. Besonders zum David auch macht er einige Bögen, eben deutlich zu machen, dieser Jesus ist tatsächlich der versprochene Messias, der Christus, den, auf den ihr schon so lange wartet und bis heute eigentlich noch warten. Ja, er wurde durch eure Hände ans Kreuz geschlagen, sagt in Vers 23, aber Gott hat ihn auferweckt, weil er stärker ist als die Macht des Todes. Und Petrus, er endet seine Predigt mit dem Wunsch in Vers 36, dass nun doch alle in Israel diesen Jesus als persönlichen Herrn und Heiland und Erlöserkönig erkennen sollten. Und was passiert? Wir haben es gelesen. Gott in seiner Gnade, er schenkt tatsächlich dieses Wunder, dass viele der Zuhörer tief im Herzen getroffen werden. Und in Vers 37 fragen sie, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Und ich glaube, an dieser Stelle können wir etwas Wichtiges lernen. Die Grundlage für die Gemeinde ist das Evangelium. Die Botschaft von Jesu Tod und Auferstehung, die Petrus soeben gepredigt hatte. Das ist Erkenntnis Nummer 1 für heute Morgen. Gemeinde ist eine Gruppe von Menschen, die zuallererst, und das ist das, was uns ursprünglich als Geschwister verbindet, wir sind Menschen, die allesamt berührt worden sind von der Botschaft des Evangeliums. Und genau genommen sind wir nicht nur von der Botschaft des Evangeliums berührt worden, sondern von der Person, die dahinter steht, von der Person, um die es dabei geht. Wir sind berührt worden von Jesus Christus, ganz persönlich. Und wir sehen, was das hier mit den Zuhörern macht, in Vers 37. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Die waren erschüttert. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer, ihr Brüder? Also diese Botschaft des Evangeliums, sie drang ihnen tief ins Herz hinein. Bisher waren sie eben sehr selbstgerecht unterwegs, vielleicht auch eher passiv. Sie haben das Treiben um Kreuzigung, um Auferstehung miterlebt. Es war so eine bisschen Mischung aus Scheinheiligkeit, Selbstbetrug. Aber mit einem Mal stehen sie da und hören das Evangelium von Petrus und es passiert etwas in ihrem Inneren. Eine Art heiliges Erschrecken. Und das ist gut so. Denn es gehört zu einer echten Umkehr mit dazu, dass wir vor Gott erschrecken. Dass wir erkennen, wir haben ein Problem. Ein echtes Problem. Wir sind auf dem falschen Weg unterwegs. So wie wir gelebt haben, kann es nicht weitergehen. Und genau das passiert hier. Tausende von Menschen werden von Sünde überführt durch den Heiligen Geist. Und sie bekommen ein tieferes Verständnis darüber, wie dunkel es in ihrem Herzen wirklich aussieht. Furchtbar dunkel. Und nicht nur das, neben ihrer Sündenerkenntnis haben sie auch den ehrlichen Wunsch nach Veränderung. Sie drücken das mit der Frage aus, was sollen wir nun machen? Ja, wie geht es jetzt weiter, Petrus? Was sind denn jetzt die nächsten Schritte? Was ist der richtige Weg, den wir einschlagen sollen? Und dieser aufrichtige Wunsch nach Veränderung, das ist der Ausdruck von echtem Glauben, von echtem Vertrauen Gott gegenüber. Diese Zuhörer, sie wollen wirklich wissen, wie man nun diesen Jesus anrufen soll. Denn dass sie ihn brauchen, das haben sie kapiert. Das ist ihnen während der Predigt klar geworden. Aber wie man das jetzt macht, wie man gläubig wird, wie man von Neuem geboren wird, das hatten sie noch nicht verstanden, war ihnen noch nicht bekannt. Der Apostel Johannes, er geht in seinem Evangelium auch mal auf diese Frage ein, wie man ein Christ wird. Und bevor wir die Antwort von Petrus gleich noch näher anschauen, gehen wir erstmal kurz an den Anfang des Johannesevangeliums. Johannes 1, dürft ihr gerne aufschlagen, wenn ihr eine Bibel habt. Dort sehen wir nämlich nicht nur, wie man ein Christ wird, sondern auch, wie man es nicht wird. Wie man nicht Christ wird, wie es nicht geht. Beides wird uns dort gezeigt. Johannes Evangelium, Kapitel 1, Vers 12 und 13. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Vers 12 beschreibt also zunächst den Vorgang, wie Gott eine Wiedergeburt schenkt. Das schauen wir uns gleich an. Vers 13 dagegen zeigt auf dreierlei Weise, wie die neue Geburt nicht stattfindet. Was lesen wir da? Es klingt zunächst ein bisschen seltsam, ein bisschen schwierig, aber wir gehen darauf ein. Das erste ist, nicht aus dem Blut. Das bedeutet, dass man eben nicht aufgrund der christlichen Eltern automatisch ein Christ wird. Gott hat keine Enkelkinder, keine Urenkelkinder. Jeder muss sich ganz persönlich für diesen Jesus entscheiden. Das ist hier der erste Punkt. Die Errettung kann nicht vererbt werden. Es geht nicht einfach weiter in den Familien, nicht aus Blut. Das Zweite, was er hier sagt, Wiedergeburt geschieht auch nicht aus dem Willen des Fleisches. Mit anderen Worten, kein Mensch hat in seinem eigenen Fleisch, in seinem Körper die Macht, eine neue Geburt zu bewirken. Alle meine guten Werke, mein treuer Gottesdienstbesuch, mein soziales Engagement oder was ich sonst alles vorzuweisen habe an guten Taten, es genügt nicht, um mich in Gottes Familie hineinzubringen. Egal, wie wir uns anstrengen, egal, was wir machen, aus uns heraus schaffen wir es nicht. Und das Dritte, was er hier nennt, nicht aus dem Willen des Mannes. Das heißt, auch niemand kann einen anderen Menschen retten. Ein Evangelist kann sich sehr bemühen, dass andere Menschen wiedergeboren werden, aber er hat nicht die Macht aus sich selber heraus, dieses Wunder der Wiedergeburt zu bewirken. Er ist auf Gott und seine Wirkung angewiesen. Das heißt zusammengefasst hier dieser Vers 13, völlig egal, aus welcher Familie du kommst, du aus der richtigen Familie kommst, Völlig egal, ob ich mich selber mit aller Kraft um ein Heil bemühe oder ob sich andere für mich anstrengen und für mich beten und so weiter, das alles spielt erstmal keine Rolle vor Gott. Wiedergeburt geschieht auf andere Weise. Wir lesen davon hier ganz am Ende von Vers 13, nur wer aus Gott geboren ist, gehört zur Familie Gottes. Nur wer aus Gott geboren ist, gehört zur Familie Gottes. Kein anderer Weg, keine andere Möglichkeit. Nichts und niemand außer Gott selbst hat die Macht, eine Wiedergeburt in uns herbeizuführen. Und das Einzige, was wir Menschen dabei tun können, das steht in Vers 12. Wir müssen, und das ist eine ganz persönliche Angelegenheit zwischen dir und Gott, wir müssen Jesus in unser Leben aufnehmen. Allen aber, die ihn aufnahmen, in ihr Leben, in ihr Herz, denen gab Gottes Recht, Kinder Gottes zu werden. Unsere Herzenstür müssen wir aufmachen. Wenn Gott anklopft, wenn er hinein möchte, müssen wir ihm öffnen, ihm die Herrschaft übergeben. Und wenn wir das machen, dann tritt Gott an unsere Seite und bewirkt dieses Wunder, das die Bibel Wiedergeburt nennt. Und wer das erlebt, der gehört wahrhaftig zur Familie Gottes dazu. Und genau von solch einem sich Gott zuwenden, lesen wir nun hier in der Geburtsstunde der Gemeinde in Apostelgeschichte 2. Dort steht, was am Anfang eines Glaubenslebens immer geschieht. Im Prinzip beschreibt es genau dieses Detail, was die Aufgabe des Menschen bei der Bekehrung ist. Petrus sagt dort in Apostelgeschichte 2, wir kehren wieder zurück, Apostelgeschichte 2, Vers 38, er antwortet jetzt auf diese Frage, was sollen wir nun tun? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße. Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Zwei Dinge gehören also an den Anfang eines Glaubenslebens. Tut Buße und lasst euch taufen. Diese zwei Dinge schauen wir uns ein bisschen ausführlicher jetzt noch an. Zunächst also braucht es die Buße, sagt Petrus. Es ist gut, wenn wir das eben nicht verwechseln mit einem Bußgeldbescheid, das uns in einem freundlichen Schreiben per Post zugestellt wird, wenn wir wieder mal zu schnell gefahren sind. Da steht zwar auch was von Buße und von Bußgeld, das man bezahlen muss, aber wenn wir ehrlich sind, ändert sich in den wenigsten Fällen danach etwas in unserem Fahrstil. Wir haben es uns vielleicht ein bisschen angewöhnt. Ja, man bezahlt schön brav dieses Knöllchen und man weiß irgendwie, ja, es gehört mindestens jährlich mit dazu, dass irgend sowas mal wieder ins Haus flattert. Also dieses Bußetun, dieses Bußgeld hat wenig zu tun mit dem biblischen Verständnis. Buße, wie Gott sie sich wünscht, heißt, von dem Weg, wo ich gerade unterwegs bin, muss ich eine 180-Grad-Wende hinlegen und genau in die andere Richtung weitergehen. Ein bußfertiger Mensch erkennt, dass sein bisheriger Weg falsch war und dass es dringend nötig hat, einen neuen Weg einzuschlagen. Genau das hatten die Zuhörer hier bei der Pfingstpredigt verstanden. Sie waren tatsächlich auf einem falschen Weg unterwegs. Das hatte ihnen Petrus deutlich gemacht und sie erkannten vor allem, wer dieser Jesus Christus, dieser Jesus von Nazareth wirklich war. Diesen Jesus, sie hatten ihn ja selber zur Stadt hinausgeworfen. Sie wollten ihn lieber tot als lebendig sehen. Sie wollten ihn aus ihrem Leben weghaben, verbannen. Doch jetzt plötzlich begreifen sie, ihr bisheriges Leben führt sie gar nicht Gott näher, sondern genau ins Gegenteil. Sie laufen
vor Gott weg. Sie haben Gott ins Gesicht gespuckt mit dieser ganzen Aktion auf Golgatha. Und jetzt kommt Petrus eben hier und sagt, das, was Gott in deinem Leben haben möchte, das ist, dass du Buße tust, dass du umkehrst, dass du nicht weiter wegläufst von Gott, sondern endlich Schritte auf ihn zugehst. Das ist eine Sache, die hat zu tun mit meinem Denken, mit meinem Reden und so weiter. Auch mit meinen Plänen hat es zu tun, mit dem, was ich tue, was ich lasse, wofür ich lebe. Es hat zu tun mit meiner Zeiteinteilung, mit dem, wie ich mein Geld ausgebe und so weiter. All das spielt hier eine Rolle. Mein ganzes Leben ist da inbegriffen. Von nun an soll nämlich mein komplettes Leben Gott die Ehre geben, soll auf ihn hin ausgerichtet sein. Das ist wahre Buße tun, wahres Buße tun. Und wenn wir Buße tun, dann ist das eine Sache, die findet im Herzen statt. Oft völlig im Verborgenen. Nur du und Gott wissen davon. Als ich mich mit 13 Jahren für Jesus entschieden hatte, da gab es im Vorfeld schon auch Gespräche mit anderen, hatte manche Fragen zu klären, Dinge, die mir noch nicht ganz klar waren. Aber der Moment, dass ich zu Jesus kam, die mein Leben übergeben hatte, das war einfach nur Gott und ich. Ich habe ihm einfach gesagt, wie sehr ich ihn brauche, dass ich ein Leben mit ihm führen möchte. Und er hat mir einen Frieden geschenkt. Das ist was völlig Übernatürliches. Das kann uns kein Mensch auf dieser Erde geben. Das war der Startpunkt für mein Leben mit Jesus. Und einen ähnlichen Startpunkt gibt es in jeder echten Bekehrung. Jeder muss mal anfangen, wenn er auf dem Weg mit Jesus unterwegs sein möchte. Und ich hoffe, dass du diesen Schritt mit Jesus und zu Jesus hin schon gegangen bist. Seine Einladung steht damals wie heute immer noch genauso jedem offen. Ist für jeden da, der bereit ist, eine 180-Grad-Wende in seinem Leben einzuschlagen. Der bereit ist, aufrichtig Buße zu tun über die eigene Sünde, um dann Jesus in sein Leben aufzunehmen. Es ist das Größte, was uns Menschen jemals passieren kann. Dieser Schritt in Gottes Arme. Wenn wir durch die Gnade Gottes in seine Familie hineingeboren werden. Und auf diese Freude über die Errettung folgte in der Apostelgeschichte, nicht nur an dieser Stelle, auch an vielen anderen Stellen, immer sofort eine zweite Sache, nämlich die Taufe, Bekehrung und Taufe. Apostelgeschichte, immer eine Sache. Hier taucht vielleicht auch oft die Frage auf, ist Taufe überhaupt heilsnotwendig? Muss ich mich auch taufen lassen, um in den Himmel zu kommen? Laut dem Zeugnis von Gottes Wort ist die Taufe nicht heilsnotwendig. Das deutlichste Beispiel dafür ist bekannterweise die Szene, als Jesus zwischen den zwei Verbrechern hängt am Kreuz. Der eine Verbrecher, er lästert weiter über Jesus und der andere, er besinnt sich und er bekehrt sich noch kurz vor seinem Tod. Kommt er nun in den Himmel? Laut Jesus schon. Er sagt zu ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. War er getauft? Ganz ehrlich, ziemlich schwierig gewesen. Er war bereits tot, bevor irgendjemand ihn noch hätte taufen können. Aus dieser Stelle und auch aus dem gesamtbiblischen Zusammenhang sehen wir, dass die Taufe nicht heilsnotwendig ist. Aber doch halten wir es für richtig und für wichtig, weil das Neue Testament es uns lehrt, viel davon spricht. Ja, wofür sollte denn Paulus ein ganzes Kapitel, Römer 6, darauf verwenden, die geistliche Bedeutung der Taufe auf das neue Leben in Christus anzuwenden, wenn es nicht wichtig wäre für unser Leben? Jesus selber gab uns im Missionsbefehl den Auftrag, dass Menschen, die zu Jüngern von Jesus werden, auch getauft werden sollen. Auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Matthäus 28. Und wenn Jesus es so möchte, dann machen wir es doch auch so. Und trotzdem gibt es beim Thema Taufe so viele Ausnahmen, so viele Sonderregelungen. Deshalb stimme ich zwar der Meinung zu, dass Taufe nicht heilsnotwendig ist, aber vielleicht könnte man sagen, mir gefällt hier der Begriff eines Predigers, der Begriff steht zwar nicht in der Bibel, aber ich finde, er trifft an dieser Stelle sehr gut den Punkt. Man könnte sagen, die Taufe ist heilslogisch. Also nicht heilsnotwendig, aber sie ist einfach logisch und vernünftig der nächste Schritt, dass man sich als Bekehrter auch taufen lässt. Für die Gläubigen der ersten Gemeinde war das überhaupt keine Frage, überhaupt gar keine Diskussion. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, und ich lade euch ein, lest sie mal wieder durch, staunt neu, wie Gott seine Gemeinde gebaut hat und gegründet hat. Wir treffen dort immer wieder, wenn Menschen sich bekehren, dann lassen sie sich im nächsten Schritt auch taufen. Das war ein rundes Ganzes, das man gar nicht trennen konnte, wie man es heute macht. Wie zwei Medaillen, zwei Seiten einer Medaille, die einfach zusammengehören. Wenn Bekehrung, dann direkt auch die Taufe. Denn wenn im Inneren eines Herzens eine Umkehr zu Gott stattfindet, das mein Leben komplett auf den Kopf stellt, das mein Leben neu auf Gott ausrichtet und ich nun mit ihm leben möchte, wieso sollte ich dann das Symbol, das Jesus dafür eingesetzt hat, das nach außen noch der Welt, der Öffentlichkeit zeigt, ja, von nun an regiert Jesus in meinem Herzen, wieso sollte ich dann dieses Symbol weglassen? Taufe ist für mich daher ganz einfach ein Akt des Gehorsams Gott und seinem Wort gegenüber, weil Jesus es sich so wünscht. Warum also sollte ich es nicht tun? Mir fällt kein wirklicher Grund dafür ein, wenn ich ehrlich bin. Das Einzige, was uns Menschen vielleicht noch hindert oder zumindest gedanklich, sind die vielen verschiedenen Meinungen innerhalb der Kirchen und Gemeinschaften, die in 2000 Jahre Kirchengeschichte dieses Thema Taufe völlig vermurkst haben. Was wurde aus diesem einfachen Symbol an falschen, unbiblischen Formen und Ritualen entwickelt, die häufig so weit weg sind von Gottes Gedanken, dass wir sie schon lange nicht mehr Taufe nennen können? Ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir uns an dieser Stelle nicht von menschlichen Meinungen, von Theologieentwicklung, von Kirchengeschichte leiten lassen, sondern immer wieder diesen ganz schlichten, einfachen Blick ins Wort Gottes hineintun, ins Original. Wie hat es Gott sich gedacht? Dann wird unser Blick wieder heller, nicht so sehr verdunkelt durch die vielen menschlichen Meinungen, die uns da verwirren wollen. So hat Gott es sich ausgedacht. Hier in den Anfängen der Gemeinde Jesu können wir an so vielen Stellen nachlesen, wie Menschen sich einfach unmittelbar nach ihrer Umkehr zu Jesus haben taufen lassen. Warum? Weil sie es öffentlich bekennen wollten. Diesem Jesus gehört mein Leben. Mit ihm möchte ich leben. Feiert es bitte mit mir. Wir wollen mit ihm unterwegs sein. Was hindert dich also, wenn du noch nicht getauft bist, diesen Schritt zu gehen? Gerne darfst du dich bei Roland, bei Jakob oder bei mir melden, wenn du dich taufen lassen möchtest. Wir freuen uns und wir leiten gerne auch alles Weitere dann in die Wege. Jesus lädt dich ein. Wir halten an dieser Stelle also eine zweite Erkenntnis fest aus dieser Predigt in der Apostelgeschichte, was wir dort gesehen haben und was sehr wichtig ist für dieses Thema Gemeinde in Gottes Sinn, nämlich Gemeinde besteht aus Menschen. Eigentlich logisch. Gemeinde besteht aus Menschen. Warum betone ich das so sehr? Michael hat es eigentlich vorher schon angedeutet. Wir verwechseln Gemeinde oft mit einem Gebäude. Nur, wenn man zu diesem Bauwerk hier Gemeindehaus sagt, ist es noch lange keine Gemeinde. Es sind einfach nur Steine aufeinander gebaut zu einem Haus, wo man sich trifft, wo man sich versammelt. Es ist höchstens also ein Versammlungsort, wo sich Menschen treffen, die hoffentlich zu Gottes Gemeinde dazugehören. Die hoffentlich diesen Schritt zu Jesus hin schon lange getan haben. Aber weder meine Mitgliedschaft, noch meine mennonitischen Wurzeln, noch mein ganz persönlicher Beitrag zum Erbau, zur Gestaltung und zum Erhalt dieses Gebäudes macht mich zu einem Teil von Gottes Gemeinde. Und das Erschütternde ist, man kann sogar 20, 40, 60 Jahre regelmäßig jeden Sonntag ein Gemeindehaus betreten, egal welches Gemeindehaus, und kann doch ferne von Gott leben, ohne ihn unterwegs sein. Das Haus an sich, gebaut aus Steinen und anderen Materialien, es macht weder einen Christen aus uns, noch ist es automatisch ein heiliger Ort, der mich irgendwie besser macht, wenn ich ihn besuche, wenn ich darin Gottesdienst erlebe. Nein, Gemeinde, wie Gott sie sich gedacht hat, ist zunächst kein Gebäude. Diese 3000 Seelen, sie hatten kein großes Gemeindehaus. Sie haben sich in den Häusern einfach getroffen, sondern Gott geht es um Menschen. Gott geht es um den Einzelnen, um dich, ganz individuell. Und im weiteren Sinn ist Gemeinde sehr wohl ein Gebäude. Ja, was ist jetzt wirklich? Ist das Gebäude oder nicht? Im weiteren Sinne schon, das schauen wir uns zu einem späteren Zeitpunkt an, weil Gott nämlich selber sagt, er ist der Bauherr seiner Gemeinde. Aber er baut es nicht mit Steinen aus Materialien dieser Erde, sondern die Steine, das sind wir, du und ich und auch der komische Nachbar neben dir. Den hat Gott auch in seinem Bauwerk mit eingebaut, ob du es glaubst oder nicht. Das ist faszinierend. Das werden wir uns zu einem anderen Zeitpunkt noch genauer anschauen. Dieses Bild von Gottes Baustelle. Für heute wollen wir eine Sache hier uns einfach ganz gut merken, weil mir das so wichtig ist. Gott geht es um Menschen. Er hat einzelne Menschen herausgerufen und in eine neue Gemeinschaft gestellt, so haben wir es gerade gelesen. Und das ist übrigens genau die Bedeutung von Gemeinde. Dieses Wort Ekklesia, dieses griechische Wort, was wir mit Gemeinde übersetzen, das bedeutet die Herausgerufene. Das heißt, Gott ruft Menschen aus der Verlorenheit, um sie dann in etwas Neues hineinzustellen, in eine neue Gemeinschaft. Namens Gemeinde. Er sammelt all diejenigen, die sich durch sein Blut haben retten lassen. So lesen wir es hier. Auch am Ende von Kapitel 2, Vers 47 zum Beispiel, wo es heißt, der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Gott ist es, der seine Gemeinde baut. Er tut zur Gemeinde hinzu. Lasst uns das bitte niemals vergessen. Gemeinde ist Gottes Projekt. Es ist kein Menschenprojekt. Er ist der Baumeister. Er ist der Herr seiner Gemeinde. Er hat sie zu Pfingsten ins Leben gerufen und er wird sie auch ans Ziel bringen, bis ans Ende. Das gilt sowohl für die weltweite Gemeinde als auch für unsere lokale Gemeinde hier im Hole. Und wenn ich das so sagen darf, dass heute Nachmittag bereits wieder diese Wohnung mit zwei Menschen belegt wird, die sich tatkräftig in die Gemeinde einbringen wollen, dann kann ich nicht anders als zu behaupten, Hier hat der Herr seiner Gemeinde mal wieder die Finger im Spiel gehabt. Ein so perfektes Timing ist uns Menschen gar nicht möglich. Wie ich eben schon sagte, Gemeinde ist Gottes Projekt. Er verwaltet es. Er sorgt dafür, dass es weitergeht. Er weiß, was seine Herde braucht. Er weiß, was jeder Einzelne von uns benötigt, um weiter zu wachsen. Ein Grund also, um Gott ganz fest Danke zu sagen. Danke. Danke, dass du deine erlöste Schar hier im Hole nicht vergessen hast. Amen. Wir beten noch. Herr Jesus, das macht uns so unheimlich froh, dass du dieser große Baumeister bist, der Herr der Gemeinde, der sie ins Leben gerufen hat, der sie durch die Höhen und Tiefen hindurchträgt und der sie auch ans Ziel bringen wird. Das machst du auch mit uns hier im Hole in der Gemeinde. Wir danken dir, dass du gute Pläne hast, dass du ja wirklich willst, dass wir als Einheit zusammenstehen, wie es die erste Gemeinde auch war. Du hast sie herausgerufen aus der Verlorenheit und hast sie in eine neue Gemeinschaft gesteckt, namens Gemeinde, wie auch uns. Mit uns hast du es genauso gemacht und lass uns das immer wieder ja, sehen und nicht vergessen, dass du es bist, der uns verbindet. Es ist kein Hobby, das uns verbindet, nicht irgendwie, ja, weil wir sonntags nichts Besseres zu tun haben, sondern du bist es, der uns verbindet. Dein Rettungswerk, deine Erlösung auf Golgatha, das schafft diese Gemeinschaft, diese Einheit, die niemand uns sonst geben kann. Danke dafür. Danke, dass du mit uns gehst in die nächsten Wochen und Monate. Ja, segne auch das neue Ehepaar, das jetzt oben einzieht heute Nachmittag und ja, dass wir kennenlernen dürfen. Du hast überall deine Leute und darüber staunen wir, danken dir und wissen, du gehst mit uns an jeden neuen Tag. Amen.